On the eve of Gethsemane and Calvary.
Am Abend vor Gethsemane und Golgotha versammelte Jesus seine Apostel ein letztes Mal, um Gott mit ihnen zu verehren. Sie saßen im Obergeschoss des Hauses eines Jüngers in Jerusalem zur Zeit des Pascha-Festes. Vor ihnen stand das traditionelle Pascha-Mahl, das Opferlamm, Wein und ungesäuertes Brot. Die Symbole für die einstige Rettung Israels aus der Sklaverei und vor dem Tod und auch für eine noch bevorstehende Erlösung. Gegen Ende des Mahls nahm Jesus das Brot, segnete und brach es und reichte es den Aposteln mit den Worten: Nehmt und esst. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Ebenso nahm er den Kelch mit Wein, segnete ihn und gab ihn denen, die um ihn versammelt waren, mit den Worten: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Auf diese schlichte, aber tiefgründige Weise führte Jesus also unter dem Bundesvolk Gottes eine neue, heilige Handlung ein. Man würde kein Blut von Tieren mehr vergießen und deren Fleisch essen, weil man auf das erlösende Opfer des Messias wartete, der erst noch erscheinen würde. Stattdessen nahm man nun Sinnbilder für das zerschundene Fleisch und das vergossene Blut Christi zu sich, der bereits erschienen war, und gedachte damit seines erlösenden Opfers. Wer an dieser neuen heiligen Handlung teilnahm, tat damit allen kund, dass er Jesus als den verheißenen Messias feierlich annahm, ihm von ganzem Herzen nachfolgen und seine Gebote halten wollte. Diejenigen, die dies taten und ihr Leben daran ausrichteten, würden vom geistigen Tod verschont bleiben und gewiss das ewige Leben erlangen. In den darauffolgenden Stunden begab sich Jesus nach Gethsemane, wurde nach Golgotha gebracht und kam siegreich aus dem Grab hervor, das Josef von Arimathäa gehörte. Nachdem Jesus in den Himmel aufgefahren war, kamen seine Jünger aus Jerusalem und Umgebung am ersten Wochentag zusammen, um das Brot zu brechen, und hielten daran fest. Bestimmt taten sie dies nicht nur, um ihren Herrn zu gedenken, der von ihnen gegangen war, sondern auch, um zu zeigen, dass sie ihm für die herrliche Erlösung dankbar waren und daran glaubten. Es ist bedeutsam, dass Jesus während seines Besuchs bei seinen Jüngern auf dem amerikanischen Kontinent ebenfalls das Abendmahl einführte. Dabei sagte er ihnen: Dies sollt ihr immer bedacht sein zu tun. Und es wird dies dem Vater ein Zeugnis sein, dass ihr immer an mich denkt. Auch zu Beginn der Wiederherstellung führte der Herr das Abendmahl ein und gab dabei ganz ähnliche Anweisungen, wie er sie früher seinen Jüngern schon gegeben hatte. Das Abendmahl ist als eine der heiligsten Verordnungen in der Kirche bezeichnet worden. Es muss für jeden von uns noch heiliger werden. Jesus Christus hat diese heilige Handlung eingeführt, damit wir uns daran erinnern, was er für unsere Erlösung getan hat und um uns zu lehren, wie wir seine Erlösung in Anspruch nehmen und dereinst wieder bei Gott leben können. Mit dem Brot, das gebrochen wird, zeigen wir, dass wir an den Leib Jesu Christi denken, an einen Leib, der Schmerzen, Bedrängnisse und Versuchungen jeder Art erlitt, der solche Qualen erlitt, dass er aus jeder Pore blutete und dessen Fleisch man zerriss und dessen Herz man bei der Kreuzigung brach. Wir zeigen, dass wir daran glauben, dass dieser Leib zwar in ein Grab gelegt wurde, er aber auch aus dem Grab auferweckt wurde und niemals mehr Krankheit, Tod und Verwesung erleben wird. Und indem wir selbst vom Brot nehmen, bestätigen wir, dass unser Leib wie der irdische Leib Christi von den Banden des Todes befreit, siegreich aus dem Grab auferweckt und unserem ewigen Geiste wiederhergestellt werden wird. Mit einem kleinen Becher Wasser zeigen wir, dass wir an das Blut denken, das Jesus vergoss, und an die geistige Qual, die er für alle Menschen litt. Wir gedenken der Todespein, die ihn in Gethsemane große Tropfen Blut vergießen ließ. Wir denken daran, wie er von den Männern, die ihn gefangen nahmen, geschlagen und gegeißelt wurde. Wir gedenken des Blutes, das auf Golgotha aus seinen Händen, Füßen und aus seiner Seite floss. Und wir denken daran, was er selbst über sein Leiden sagte, nämlich, wie schmerzlich, das weißt du nicht. Wie außerordentlich, das weißt du nicht. Ja, wie schwer zu ertragen, das weißt du nicht. Indem wir selbst vom Wasser nehmen, erkennen wir an, dass er mit seinem Blut und Leid für unsere Sünden sühnte und uns von Sünden vergibt. Und uns unsere Sünden vergibt, sofern wir die Grundsätze und Verordnungen seines Evangeliums von ganzem Herzen annehmen. Auf diese Weise erinnern wir uns also Brot und Wasser daran, wie Christus uns von Tod und Sünde erlöst. Es ist auch kein Zufall, dass wir zuerst vom Brot und dann vom Wasser nehmen. Wenn wir vom Brot nehmen, denken wir an die eigene unausweichliche Auferstehung, bei der es um mehr geht als nur die Wiederherstellung von Körper und Geist. Die Macht der Auferstehung bringt uns außerdem in die Gegenwart Gottes zurück. Diese Tatsache stellt uns vor die wichtigste Frage, die wir uns jemals stellen werden. Diese Frage, die wir alle uns stellen werden, lautet nämlich nicht, ob wir nach dem Tod weiterleben, sondern mit wem wir weiterleben. Jeder von uns wird in die Gegenwart Gottes zurückkehren, aber nicht jeder wird bei ihm bleiben. Während des Erdenlebens wird jeder von uns mit Sünde und Übertretung besudelt. Einige unserer Gedanken, Worte und Taten sind ganz und gar nicht tugendhaft. Kurz gesagt, wir werden unrein. Welche Folge es hat, unrein in der Gegenwart Gottes zu stehen, hat Jesus deutlich hervorgehoben. Nichts Unreines kann in seiner Gegenwart wohnen. Mit dieser Tatsache wurde Alma der Jüngere konfrontiert, der, als ihm ein heiliger Engel erschien, wegen seiner eigenen Unreinheit so von Qual und Pein gemartert wurde, dass er wünschte, doch verbannt und an Seele und Leib ausgelöscht zu werden, damit er nicht dazu gebracht würde, in der Gegenwart Gottes zu stehen. Indem wir beim Abendmahl vom Wasser nehmen, wird uns beigebracht, wie wir von Sünde und Übertretung gereinigt werden und deshalb in der Gegenwart Gottes stehen können. Weil sein unschuldiges Blut vergossen wurde, erfüllte Jesus Christus die Forderungen der Gerechtigkeit für jede Sünde und Übertretung. Er bietet uns an, uns rein zu machen, wenn wir genug Glauben an ihn ausüben und umkehren, alle errettenden heiligen Handlungen und Bündnisse annehmen. Als erstes die Taufe sowie den Heiligen Geist. Sobald wir den Heiligen Geist empfangen, werden wir gereinigt und geläutert. Jesus hat diese Lehre klar verkündet. Nichts Unreines kann ins Reich Gottes eingehen. Darum geht nichts in seine Ruhe ein, außer diejenigen, die ihre Kleider in meinem Blut gewaschen haben. Dies nun ist das Gebot. Kehrt um, all ihr Enden der Erde, und kommt zu mir und lasst euch in meinem Namen taufen, damit ihr durch den Empfang des Heiligen Geistes geheiligt werdet, damit ihr am letzten Tag makellos vor mir stehen könnt. Dies ist die Lehre Christi. Wenn wir diese Lehre annehmen und unser Leben danach ausrichten, werden wir tatsächlich im Blut Christi gewaschen und rein gemacht. Durch die Abendmahlsgebete bringen wir zum Ausdruck, dass wir diese Lehre Christi annehmen und fest entschlossen sind, danach zu leben. In diesem Gebet an Gott, den ewigen Vater, tun wir kund, dass wir immer an seinen geliebten Sohn denken wollen. Zuerst bekunden wir unsere Bereitschaft, an ihn zu denken. Danach bekunden wir, dass wir an ihn denken werden. Indem wir dies tun, geloben wir feierlich, Glauben an Jesus Christus auszuüben und daran, dass er uns von Tod und Sünde erlöst. Ferner erklären wir, dass wir seine Gebote halten wollen. Damit geloben wir feierlich, Umkehr zu üben. Wenn wir uns in Gedanken, Wort und Tat nicht so verhalten haben, wie wir uns hätten verhalten sollen, verpflichten wir uns, unser Leben von nun an mehr an Christus auszurichten. Wir erklären außerdem, dass wir willens sind, den Namen des Sohnes auf uns zu nehmen. Hierbei geloben wir feierlich, uns seiner Vollmacht zu unterwerfen und sein Werk zu verrichten, wozu gehört, dass wir alle errettenden heiligen Handlungen und Bündnisse empfangen. Wenn wir uns zu diesen Grundsätzen verpflichten, wird uns in den Abendmahlsgebeten verheißen, dass sein Geist immer mit uns sei. Es ist eine der höchsten Segnungen, den Geist immer wieder zu empfangen, denn der Heilige Geist ist derjenige, der uns von Sünde und Übertretung reinigt und uns heiligt. Brüder und Schwestern, das Sühnopfer Jesu Christi ist das wichtigste Ereignis in der Zeit und in der Ewigkeit. Er, der das Sühnopfer vollbracht hat, hat uns das Abendmahl gegeben, damit wir seiner nicht nur gedenken, sondern auch alle Segnungen in Anspruch nehmen können, die uns dieser höchste Gnadenakt ermöglicht. Wenn wir regelmäßig und ernsthaft an dieser heiligen Handlung teilnehmen, nehmen wir die Lehre Christi auch nach der Taufe an und leben danach, arbeiten daran, uns zu heiligen und werden schließlich auch geheiligt. Das Abendmahl hilft uns wahrhaftig dabei, treu bis ans Ende auszuharren und Gnade um Gnade die Fülle des Vaters zu empfangen, wie sie auch Jesus zuteil wurde. Ich gebe Zeugnis von der Macht Jesu Christi, die uns von Tod und Sünde rettet, und von der Macht der Verordnungen seines Priestertums, wozu auch das Abendmahl zählt, die uns darauf vorbereiten, das Angesicht Gottes, nämlich des Vaters, zu sehen und zu leben. Mögen wir kommende Woche und jede Woche, die darauf folgt, das Abendmahl mit einem innigeren Wunsch und mit ernsterer Absicht empfangen. Darum bete ich im Namen Jesu Christi. Amen.